Ja, jetzt kommt eine gefährliche Versammlung oder ja. Hast du gut gemacht, dass du gebetet hast, dass wir jetzt konzentriert sind? War gut, dass du auch alle aufstehen gelassen hast, dass da noch richtig das Blut noch ein bisschen in Bewegung kommt. Gerade so nach dem Mittagessen ist das immer so ein Thema. Da fängt die Verdauung an und dann wird es dann immer ein bisschen schwierig, da aufmerksam zu sein. Und noch nicht vor langer Zeit war ich in einer Konferenz im Hochland von Bolivien. Und das ging etliche Tage durch und da hatten sie 6 Versammlungen pro Tag. Also 4 ist super, 6 war ein bisschen mehr. Aber die schwierigste war, wo ich den Vortrag über Argentinien gehalten habe, in der Gebetsstunde habe ich, glaube ich, das erwähnt. Aber das Schwierigste war eben die Versammlung um 2 Uhr nachmittags. Die Bolivianer, die essen gerne und viel. Schweizer, Deutsche, ich weiß nicht, wie das da aussieht, aber ich habe ein kleines Stück genommen. Ich esse sehr gern Fleisch, aber ich musste ja eben predigen. Und gestern hat mir noch einer gesagt, ein lieber Bruder, der hier sitzt, hat gesagt, ja, weißt du, wenn du einschläfst, das merkt keiner, die schlafen alle. Ich hoffe, dass das nicht passiert, deswegen habe ich mich in Grenzen gehalten. Aber eben bei dieser Konferenz war das auch so. Die haben aber ohne zu übertreiben, die wollten mir so einen Teller servieren. Ja? Also so hoch Reis mit Hähnchen und was weiß ich alles drauf. Ich sage, ich esse nur ein Drittel davon, sonst kann ich überhaupt nicht mehr reden. Aber die anderen haben eben so viel gegessen. Und dann, wie dann die Versammlung anfing und dann so die ersten 10 Minuten vorbei waren, habe ich gesehen, dass da viele so angefangen haben zu nicken. Ich weiß nicht, ob sie meine Botschaft zugenickt haben oder... Und dann, ein paar Minuten später, stehen da verschiedene Brüder auf, gehen durch die Reihen, schauen nach rechts, nach links und wenn dann einer so am Nicken war, hat so einen richtigen Stoß an die Schulter bekommen, war er wieder hellwach. In einer anderen Versammlung ist es mir passiert, dass sie sogar mit Besenstöcke durch die Reihen gegangen sind. Und da gab es einen anständigen Schlag. Und das hat dann funktioniert. Ich habe was Besseres mitgebracht. Also ich habe ja gesagt, das wird eine gefährliche Versammlung. Also passt auf, ja. Ich habe das mit niemand abgemacht, dass er jetzt durch die Reihen gehen soll oder sowas, um jemanden zu wecken. Aber das Beil liegt mal hier. Ja. Wir kommen noch natürlich darauf zurück. Ja, die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, 2. Könige 6, 1 bis 7. Wieso ist die in der Bibel? Habt ihr euch das mal gefragt? Da verliert ein Mann sein Beil und der Heilige Geist wollte, dass das hier in diesen Seiten ist. Der Apostel Paulus sagte zweimal, dass alles, was im Alten Testament geschrieben wurde, und zum Vorbild und zur Warnung geschrieben wurde. Nicht wahr? Okay, das wollen wir jetzt machen. Wo ist die Lehre hier für uns? Und wir haben es ja eben mit einem Mann voll Geistes zu tun. Und jetzt kommen wir auf das Thema, ein Mann voll Geistes bringt sich ein. Wir hatten ja die Stelle schon gelesen. Und zuerst möchten wir einfach mal dieses Bild vor Augen haben. Das war diese Gruppe von Prophetenschülern. Also heute würden wir sagen, eine Bibelschule, 100 Mann ungefähr. Und der Platz, wo sie wohnten, wurde eng. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut, was das bedeutet. Ich gehe gerne manchmal im Urtext, ich kann kein Hebräisch, kein Griechisch, aber es gibt ja so gute Mittel heutzutage, ja, die man dafür anwenden kann. Und das habe ich gemacht und mache ich auch gerne. Und dieses Wort wohnen, Vers 1, oder Niederlassung, Vers 2, sind im Original gleich. Dieses Wort wird im Alten Testament 1100 Mal gebraucht und bedeutet Folgendes. Es wird gebraucht, wohnen, also einfach Dach über dem Kopf, leben, warten, sitzen, bleiben, Unterweisung erhalten und anbeten. Für all das wird dieses Wort hier gebraucht. Und wenn wir an diese Prophetenschüler denken, passen alle, ja, alle. Sie wohnten da, sie lebten da, sie blieben da, sie wurden unterwiesen an diesem Ort und sie beteten Gott an diesem Ort. Aber eben die Hütte, wo sie da wohnten, die war zu klein geworden. Und da habe ich dann ein bisschen darüber nachgedacht, ja, was kann uns das sagen? Ja? Es ist doch schön, wenn der Ort, wo dem Herrn gedient wird, wo man Unterweisung bekommt, der auf einmal klein wird. Das haben wir in Argentinien gerade der Fall. Unsere Gemeinde ist einfach zu klein geworden. Das haben wir gerade jetzt am Mittwoch, haben wir die ersten Schritte oder ja, die Hauptschritte unternommen, um das Haus nebendran zu kaufen, weil wir passen einfach nicht mehr in die Gemeinde rein. Schönes Problem. Letzten Donnerstag redete ich nach der Gebetsstunde mit einer Schwester, die in der Sonntagsschule arbeitet. Ja, der Raum, wo ich mit den Kindern bin, ist zu klein geworden. Habe ich gesagt, schönes Problem. Schönes Problem, Gott sei Dank. Und ja, eben diese Prophetenschule, die war ja in Gilgal. Und das finden wir in etlichen Geschichten, war da eine. Und jetzt wollen sie da näher an den Jordan gehen. Also Gilgal war schon 1,5 Kilometer vom Jordan entfernt. Aber jetzt wollten sie ganz nah am Jordan, wahrscheinlich das Wasser oder die Fruchtbarkeit der Gegend und so weiter. Wir wissen nicht genau den Grund, aber dass sie es verlegt haben. Aber sie mussten etwas Größeres bauen. Schon mal sehr gut. Die Bedeutung davon, aber der Grund, weshalb sie eben da so eng waren, das heißt, sie sind gewachsen. Ihre Gruppe wurde größer und immer größer und passte da nicht mehr hinein. Und da habe ich mir so ein bisschen überlegt, den ganzen Kontext, was war da los, wieso wurde es auf einmal zu eng? Wieso kamen immer mehr dazu? Und wir müssen vor Augen haben, was wir vom vorher schon gesagt haben. Es war die Zeit, wo ganz großer Abfall in Israel war. Also religiös, Gott, das war kein Thema mehr. Niemand interessierte sich für Gott. Es blieben nur noch 7000 übrig in ganz Israel, die nicht ihre Knie gebeugt hatten. Und darüber hinaus ganze Sachen mit dem Herrn machen. Okay, das weiß ich nicht, wie viele das dann schlussendlich waren. Elia hat ja gesagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Das war ja seine Klage gegenüber Gott. Aber eben, jetzt wollen wir einfach da ein bisschen weitermachen. Und wieso? Wieso sind die so gewachsen? Natürlich, es gab die Zeichen des Propheten. Wir haben von einem Naaman geredet, der vom Aussatz befreit wurde. Wir haben da gewaltige Wunder erlebt oder mitgehört, da, wo so ein giftiger Topf dann zur guten Mahlzeit wurde. Es kam ein Junge zum Leben, der gestorben war. Natürlich, das hat Kreise gezogen. Dieser Gehasi, von dem wir schon geredet haben, der wurde ja aussätzig als Strafe gerade dafür, weil er eben so nach dem Geld Ausschau gehalten hat, den Propheten belogen hat. All das wurde natürlich damals rumerzählt und mit diesem Mann Gottes, bei dem will ich sein, von dem will ich lernen. Aber ich denke, der hauptsächliche Grund ist, das war da ein Mann, bei dem Gottes Wort war. Es war ein Mann, der dauernd in der Gegenwart Gottes lebte und darin wuchs. Und da hatte er auch was zu geben. Und liebe Geschwister, da wo Gottes Wort in Wahrheit, in Tiefe gepredigt, gelehrt, gelesen, persönlich gelesen, studiert wird, da gibt es Fülle des Geistes. Und da wirkt Gott Frucht. Da schenkt Gott Wachstum. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da einfach immer wieder beten für unsere Gemeinden. Ich habe ja gesehen, dass ihr von verschiedenen Orten kommt. Einfach beten, Herr, dass in unserer Gemeinde tief das Wort unterrichtet wird, gepredigt wird. Und wir persönlich, wir haben unsere persönliche Verantwortung vor Gott. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Und reichlich ist nicht einmal in der Woche. Habt ihr es reichlich gegessen? Ja, ich habe gesehen, da hat einer 2-3 Stücke Fleisch mitgenommen. Ja, das war reichlich. Und heute Morgen hat er wahrscheinlich Frühstück gehabt und jetzt gibt es dann nochmal Kaffeepause und reichlich. Das ist reichlich. Aber einmal in der Woche, alle 2-3 Tage, da kann es keine Fülle des Geistes geben. Da kann es keine Frucht im persönlichen Leben geben. Ganz zu schweige dann in einer Gemeinde. Wir sind ja Teil von einer Gemeinde. Ich mache die Gemeinde. Jeder Einzelne von uns. Was für eine Verantwortung. Also ich glaube, der Hauptgrund für dieses Anwachsen der Zahl dieser Menschen war eben dieses Vorbild von einem von Geist Gottes erfüllten Mann. Ich weiß noch von einer Bibelschule, da sagten mir die Bibelschüler von einem bestimmten Lehrer, ach, da kommt der Mann voll Geistes. Oh, was für ein Zeugnis. Ja, das ging mir richtig unter die Haut, als ich das erfahren habe. Und ich kenn die Person sehr gut, von der die Rede war. Oh, möge es der Herr schenken, dass jeder Einzelne von denen, die wir hier sitzen und auch die jetzt zuschauen, dieses Leben haben, dass wir andere einfach mitnehmen und ja, in das Werk Gottes mit hineinnehmen. Und das war eben dieser Elisa. Das Werk wuchs, er studierte die Schrift, er unterwies die Schrift und er lebte die Schrift. Ja, da kannst du Frucht geben. Das ist nun mal so. Möge das der Herr schenken, jeden Einzelnen von uns. Also wenn wir wollen, dass unsere Gemeinden auch inmitten einer zunehmenden perversen Gesellschaft, wo immer mehr die Sünde überhand nimmt, wo immer mehr Abfall vom wahren Glauben ist, selbst in gut stehenden Gemeinden teilweise, lasst uns festbleiben. Wir sind dafür gerufen. Der Herr erwartet das von uns. Ja, man schaut nach außen, oh, wie alles schlecht ist und da und da und dort und man hört so vieles Traurige. Aber wie steht es mit meinem Leben? Ich stehe ja vom Herrn. Oh, unser Gebet möge sein, Habakkuk 3,2. Oh Herr, ich habe die Kunde von dir vernommen. Ich bin erschrocken. Oh Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre tue dich kund. Belebe dein Werk. Ist das unser Gebet, liebe Brüder? Das muss unser Gebet sein. Für uns persönlich, für unsere Familie, für unseren Umkreis und natürlich für unsere Gemeinde, für unser Land. Wieso auch nicht? Ja, belebe dein Werk. Also Grund der Enge. Ja, ich glaube, es hängt mit diesem Vorbild von Elisa und natürlich das, was er auch auslebte. Die ganze Nähe zum Herrn. Also es gab eine enge Stelle, aber es gab auch eine einheitliche Zielverfolgung. Das finde ich sehr schön in dieser Stelle. Das ist mir richtig neu aufgegangen und da habe ich so Freude dran gehabt. Was für ein schönes Problem, wenn der Ort, an dem wir sind, eng wird, ja? Wo wir uns versammeln, zu klein wird. Wie gehen wir damit um? In dieser kurzen Geschichte finden wir einige Grundsätze, die wir für uns persönlich auch anwenden können. Wir haben ja gesagt, alles wurde uns geschrieben zum Vorbild und zur Warnung. Wir werden beides haben. Also erstens haben wir hier ein gemeinsamer Einsatz. Das fand ich so schön jetzt da bei der Essensausgabe, ja. Da sind etliche Geschwister die letzten Minuten vorher rausgelaufen und da waren sie dann am Essen servieren, aber vorher, ich weiß nicht, wie lange sie schon da bei diesem schönen, warmen Wetter und dann vorm Ofen standen, also das muss ein bisschen wärmer gewesen sein. Die haben wahrscheinlich ein bisschen geschwitzt. Besonders ihr Schweizer, wo vielleicht an diese Temperatur nicht so gewohnt seid. Ich finde das Klima wunderbar jetzt gerade. Aber eben, man sieht einen gemeinsamen Dienst. Die anderen sind in der Technik und so weiter. Ja, alles funktioniert wunderbar. Jeder nimmt seinen Platz ein. Herrlich. Welch ein Segen. Wenn wir so einen Dienst haben, wo jeder an seinem Platz ist. Der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 15, 58, darum, meine geliebten Brüder, und das sage ich jetzt ganz maskulin, ja, Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu im Werke des Herrn. Die Stelle kennen wir auswendig. Aber befolgen wir sie? Nehmt immer zu. Wir sind jetzt schon im Juni, Hälfte vom Jahr. Kann ich das von diesem letzten halben Jahr sagen? Bin ich gewachsen im Dienst des Herrn? Habe ich zugenommen? Im Vergleich mit dem vorigen Jahr, wie sieht es da aus? Bin ich gewachsen? In dieser Gruppe von Schülern sagte einer, lasst uns gehen. Lasst uns ein größeres Haus bauen. Und das erinnert mich so an den Aufruf von Nehemia. Er hat genau dasselbe gesagt. Nehemia 2, 17. Kommt! Lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht länger in Schmach seien. Und die Reaktion des Volkes, schaut, wenn einer da aufsteht und sagt, komm, passieren manchmal gewaltige Sachen. Wir wollen uns aufmachen und bauen, sagt das Volk. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Wie steht es um die Arbeit, den Dienst, wo wir sind? Sind wir solche, die sagen, komm mit, pack mit an, hilf. Ja, aber ich kann nicht, ich weiß nicht. Du, ich bring dir das bei. Halt mal auf der Seite, ich auf der anderen. Ja? Du gib den Salat, ich tue das Fleisch draufladen. Ja? Perfekt. Passt ja wunderbar. Wunderbar. Komm schon, hilf mit. Gerade solche Geschwister, die gibt es immer wieder. Und Gott gebraucht oft solche, die schon im Dienst stehen, um uns in den Dienst hineinbringen. Alle Bereiche, Dienstbereiche, in denen ich mal war oder bin, alle, ohne Ausnahme, wurden durch Geschwister, also hat Gott Geschwister gebraucht, um mich da hineinzubringen. Stefan, komm, kannst du hier mit anpacken? Kannst du hier diese Verantwortung übernehmen? Kannst du das machen? Es waren immer Brüder oder Schwestern im Herrn, die der Herr gebraucht hat. Deswegen, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, du, könntest du mit anpacken? Gerne, ja, gerne. Mindestens bring's ins Gebet, eine Woche später kannst du ja antworten, aber bereit sein, wenn der Herr dazu ruft. Und welcher war unser Leitvers? Epheser 2, Vers 18. Werdet voll Geistes. Im selben Kontext, ein bisschen vorher, ein paar Verse vorher. Wir können da gerade die Verse, gemeinsamer Einsatz, ja. Epheser 5, ab Vers 14 lesen. Darum spricht er, wache auf. Für diese Stunde passt das wunderbar, ja. Also ich habe noch niemand schlafen sehen. Also die Axt, die macht da, also hat schon eine Wirkung. Jetzt kommt die Schrift, ja. Darum wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern suche zu verstehen, was des Herrn Wille sei, und berauschet euch nicht voll Wein, was eine Liederlichkeit oder Umschweifung bewirkt, sondern werdet voll Geistes. Also merken wir, in welchem Kontext dieser Aufruf ist, ja? Wir haben den schon gesehen. Also wie werde ich voll Geist? Indem ich das, was vorher steht, auch beherzige. Wach auf. Ja, wach auf. Was ist der Unterschied zwischen einer Person, die schläft, tief schläft, und einer Person, die tot ist? Wenn hier vorne jetzt eine Leiche liegen würde und ich lege mich dazu und schlafe ein. Solange ich nicht schnarche, würde keiner einen Unterschied bemerken. Vor allem vom Weiten. Ja, sehen gleich aus. Und genau das ist das Bild, was der Apostel Paulus hier sagt. Die Toten, wer sind die? Die geistlich Toten, die Ungläubigen. Aber oft sind wir Gläubige, wir sehen genau gleich aus. Besonders wenn man es uns ein bisschen von weiter her anschaut, ja, da gibt es ja keinen Unterschied. Der von der Welt und der nennt sich Christus. Ach, wusste ich gar nicht, dass der gläubig ist. Ja? Keine Ahnung gehabt. Steh auf, sagt der Apostel Paulus. Da erinnere ich mich an eine Geschichte. Ein guter Freund von mir, ein Argentinier, der hatte mal aus Arbeitsgründen, wegen der Firma, musste nach London gehen und ist mit einem Arbeitskollegen gegangen. Und da hatten sie ihre Arbeit erledigt und da blieb noch so ein Nachmittag übrig. Da haben sie gesagt, du, was machen wir? Und dann hat der eine gesagt, du, ich habe da gehört von diesem Museum von Madame Tussaud. Ich weiß nicht, ob euch das mal irgendwo, ob ihr das irgendwann mal gehört habt. Das ist ein ganz interessantes Museum, wo alles Wachsfiguren sind. Von Schauspielern, von Politikern. Da ist Obama, da ist Michael Jackson und wie heißt er? Der von Facebook, Zuckerberg. Ja, sind alle da abgebildet, ja? Und wirklich super, ja? Also da kannst du dich dazustellen zu deinem beliebten Schauspieler oder Fußballspieler und ach, ich war mit Ronaldinho, übrigens, Ronaldinho ist da auch, ja, mit seinem Fußball. und kannst es dann bei dir zu Hause aufhängen. Ja, ich war mit Ronald Dinger zusammen. Und okay, die sind da durchgegangen, es geht ein paar Stunden. Und dann hat sich da mein Freund im Eingang hingesetzt. Der andere, sein Kamerad, man kann da so ein Souvenir mitnehmen. Und da machen da so Künstler aus Wachs eine Abbildung der Hand. Ja? Man muss dann da so dastehen und die machen da so eine Abbildung von der Hand. Das geht dann eine Zeit lang. Und eben mein Freund hat sich da auf so einen Sessel gesetzt und ist eingeschlafen. Und da in dieser Dämmerung, die da in so einem Halbschlaf war, so Blitze von Kameras und er hört Japanisch sprechen. Und ja, ihr wisst ja, also Japaner haben immer so große Kameras und die machen dauernd Fotos. Und dann hat er, mein Freund ist so ein richtiger Lustiger, ja, der hat es faustdick in den Ohren und dann habe ich gesagt, Mann, bin ich dahin in eine Gruppe von Japanern und die denken, ich bin eine Wachsfigur. Und was macht er? Auf einmal ein Riesensprung, die ganzen Japaner fallen um, ein Geschrei, klar, auf einmal ist ein Toter auferstanden, ja. Wisst ihr, wir sind auch solche Wachsfiguren manchmal. Oder wir ähneln, wir sind lebendig, wenn wir den Heiligen Geist haben, ja, wenn wir bekehrt sind. Sind lebendig, aber ja, wir haben gar keinen Unterschied zu der Welt. Und hier sagt Apostel Paulus, wacht auf, steht von den Toten auf. Merkt ihr nicht, in welcher Zeit wir leben? Ich muss euch ja nicht sagen, was in den Nachrichten heute läuft, oder? Habt ihr alle gesehen? Also die Welt steht Kopf. Merken wir nicht, ich weiß nicht, wann der Herr Jesus kommt, das kann ja keiner sagen. Aber merken wir, in welcher Zeit wir leben? Wie lang können wir noch dienen? Vielleicht ist heute der letzte Tag. Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Also eben, aufstehen. Ja? Lebendig sein. Und 1. Thessalonicher 1, Vers 9, sagt der Apostel Paulus, schreibt er den Thessalonichern, für was habt ihr euch bekehrt? Was für einen Sinn hat ein christliches Leben? Ihr habt euch von den Abgöttern bekehrt zu dienen, dem wahren und lebendigen Gott und zu erwarten Jesus Christus. Also zwei Sachen könnten wir das ganze christliche Leben zusammenfassen. Dienst in der Naherwartung des Herrn. Ganz einfach und das passt noch zusammen. Ja? Umso mehr wir wissen, dass der Herr bald kommt, umso mehr müssten wir dann dienen. Also ein Gläubiger, der nicht dient, hat sein Ziel verfehlt hier auf der Erde. Ach, ich verdiene viel Geld und ich mache und ich genieße es. Ja, okay, alles gut, aber unter Dienst im Werk des Herrn? Alle sind berufen. Das steht für alle Gläubigen hier. Dienen Teilnahme. Es ist wertvoll festzustellen, dass diese Männer, die sich im Allgemeinen für das Studium des Wortes Gottes ja, eingesetzt hatten, widmeten, die waren auch bereit mal für eine praktische Arbeit. Ich erinnere mich noch gut, ich bin ja auf dem Missionsfeld aufgewachsen, meine Eltern waren Missionare und an jedem Ort wurde eine Bibelschule gegründet. Und da erinnere ich mich noch gut, dass von einem Missionar die Rede war, der kam, also es war noch kein Missionar, er kam auf diese Bibelschule und er wollte Missionar sein oder werden. Und die erste Aufgabe, die er bekommen hat, Rasen mähen. Und dann hat er gesagt, nein. Rasenmähen? Nein. Ich bin gekommen, um die Bibel zu studieren und das Evangelium zu predigen. Aber nicht um Rasen zu mähen. Um die Geschichte kurz zu machen. Dieser Mann, der hat alles, was um sich her war, Familie und Zeugnis und Dienst, alles kaputt gemacht, obwohl er sehr begabt war. Ja, wenn man nicht treu im Kleinen ist, dann kann man auch nicht treu im Großen sein. In diesem Alltäglichen. Ja, wo brauchst du einen Mann? Ein Mann. Ja? Meistens sind es die Frauen, die einfach treuer sind. Die Frauen sind viel aktiver als wir Männer. Das müsste uns ja Grund und Boden schämen, müssten wir uns. Aber vorwärts, es muss gehen. Ja? Teilnahme, die Teilnahme, aber auch Beteiligung aller. Vers 2 nochmal. Einfach, ich möchte da ein paar Wörter rauspicken. Wir wollen gehen, ein jeder, damit wir bauen. Also, was sehen wir hier? Alles in? Plural, ja? Alles zusammen. Alle beteiligen sich an der Arbeit. Oh, wenn wir in unserem Dienst oder unserer Gemeinde Wachstum sehen wollen, dann muss das die Realität sein. Ja? Jeder an seinem Platz. Das ist ja die Idee vom Leib. Ja? Jeder ist ein Glied. Natürlich, die Zunge macht eine bestimmte Aufgabe, das Auge eine andere, die Leber eine andere und so weiter. Aber jeder ist wichtig. Wenn ich jetzt nicht den dicken Daumen da unten hätte, der da eingepfropft ist da in den Schuhen und vielleicht nicht gerade den besten Geruch jetzt hat, ja? Aber wenn ich den nicht hätte, würde ich hier nicht stabil stehen können. Nur mein dicker Daumen da unten fehlt. Schon ein Problem für den ganzen Leib. Und hier finden wir einen weiteren Schlüssel, wieso Gott das segnen konnte. Es gab Einmütigkeit in dem Dienst. Wir gehen in dieselbe Richtung. Wenn wir diese Begriffe auf die Gemeinde übertragen, finden wir sofort die Parallele. Jeder Gläubige wird ermutigt, teilzunehmen am Dienst. Alle sind berufen. Wir sind ja berufen, um lebendige Steine zu sein, wie Petrus sagt. Jeder ein Stein. Alle sind gebraucht. Überlegt mal, wenn es in dieser Wand 5 Steine fehlen würden. Wie sähe das aus? Ja, es gibt ein Loch, ja. Da kommt Kälte rein, da kommt die Hitze rein, da kommen Vögel rein, Schmutz und vielleicht noch jemand, der noch etwas mitnehmen könnte. Ja? Also überlegt man, nur 5 Steine. Wie wichtig es ist, dass jeder seinen Platz einnimmt. Wie wichtig. Und ja, wenn wir da an Leib denken, das ist sehr, sehr wichtig. Überlegt man, hier ist ein Leib und ich habe einen Arm, aber mein Ellenbogen sagt, du, ich habe noch nie von jemand irgendein Lob bekommen. Die Hand, ja, schön die Nägel geschnitten, sauber, ja. Das Gesicht, haben wir im Spiegel vorher geschaut, ob alles in Ordnung ist, ja. Bei den Frauen machen sie sich ja noch die Nägel vielleicht noch an oder sowas, noch ganz, oder stecken sich noch so Sachen drauf da. Also, da, weiß man sagt ja ganz besonders dafür. Aber der Ellenbogen, ach, da kräht kein Hahn danach. Und jetzt, mein Ellenbogen streikt heute mal. Ja? Also bei uns in Argentinien gibt es immer oft Streik und dann streiken die Busse, dann streiken die Züge und ja, es gibt immer jemand, der streikt. Und jetzt überlegt man jetzt, mein Ellenbogen streikt. Ja? Und in der einen Hand habe ich hier diesen Kontroll, um da weiterzumachen. Und mein Leib hat Durst. Ja, aber klar, ich könnte es auch so machen. Ja, das will ich nicht machen. Ich gebe euch nicht diese Freude. Eine Dusche wäre das. Ein bisschen würde in den Mund reinkommen, aber überleg mal, ein Glied, das nicht aktiv ist. Und schon ist es ein Problem für den ganzen Leib. Ich bin ein Problem, wenn ich mich nicht einbringe. Da muss ein anderes Glied, was nicht für diese Funktion geschaffen worden ist, diesen Platz einnehmen. Das schadet dem Leib. Deswegen gibt es manchmal Gemeinden, wo die sitzen alle im Rollstuhl. Da funktioniert nichts mehr. Die können nur noch geschoben werden, wenn sie sich irgendwo hinbewegen wollen. Ja, wir sehen auch hier die Beteiligung des Leiters. Ist auch ganz interessant. Wir sehen eben einen Mann voll Geistes. Ganz interessant, was wir bei dem sehen. Erstens mal, was wir von den Schülern aus sehen gegenüber dem Leiter. Es ist ein Handeln in Unterordnung dieses Leiters. Oftmals haben Jugendliche in ihrer Jugend, in ihrer Kraft, in ihrer Leidenschaft, Idealismus, werden zu Sachen hingerissen, zu Aktionen und so weiter, wo sie nicht den Rat der älteren Geschwister fragen. Es kann vielleicht eine gute Idee sein, aber vielleicht müssen wir es ein bisschen anders verwirklichen. Der Zeitpunkt ist vielleicht noch nicht ganz reif oder wie es auch sein mag. In Unabhängigkeit von den Leitern. Ja, das ist nicht gut. Petrus, wir kennen ja Petrus, ja? Das war doch der, der immer gern ein bisschen zu laut, vorlaut war, ja? Er schreibt später, 1. Petrus 5 und 6, gleicherweise ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten. Umschürzet euch aber alle gegenseitig mit der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also da haben wir es, ja? Sich unterstellen. Erinnern uns wir einfach daran, wie Stolz einfach alles kaputt macht. Erinnert ihr euch noch an Rehabiam, der Sohn des Salomos? Er hatte alles. Ja? Er war der König, nachdem Salomo gestorben ist. Und da kam dieser Jerobeam mit dem ganzen Volk und sagt, du einfach die Steuern ein bisschen tiefer setzen und wir dienen dir, ganz Israel. Und er fragt zuerst die Älteren, sagt, ja, mach das. Und du wirst das Volk zu deinen Füßen haben, das wird alles klappen. Und dann geht er zu den Jungen, mit denen er aufgewachsen ist. Das ist doch lächerlich, was die verlangen da. Komm, zeig, wer hier der Chef ist, ja? Zeig, was du kannst und wer du bist der König. Er musste wegrennen und das Reich spaltete sich. Und dann schlussendlich sogar untereinander Streit. Syrer wurden, die Assyrer wurden mit reingenommen und so weiter. Das gab, und bis sie dann ins Exil geführt wurden. Also da sehen wir, was Stolz gegenüber den Älteren bewirkt. Aber wir sehen auch ein proaktives Handeln des Leiters. Eben, wir können die andere Seite jetzt betrachten. Elisa, dieser Mann voll Geistes, gab ihnen sein Einverständnis, als sie ihn fragen, du, komm, wir wollen einen größeren Ort bauen. Er sagt, geht. Das ist auch ein ganz schöner Aspekt von diesem Mann voll Geistes. Weil oft ist es so, und ich erlebe das so oft dort in Argentinien, dass Gemeindeleiter, wenn da so ein Jugendlicher kommt, besonders wenn er mal Bibelschule abgeschlossen hat und so weiter, und dann merkt er, oh, der wächst, der kommt höher, ja, und der könnte ja irgendwann mal mir Schatten machen, ja, also da bin ich nicht mehr der angesehene Älteste in der Gemeinde, da wird er zusammengestaucht, da wird er auf Seite gestellt und nicht gefördert. Ja, das gibt's, und viele Gemeinden gehen dadurch kaputt. Es gibt so viele Diotrephes. Wir kennen ja 3. Johannes, Verse 9 und 10. Das war einer der Geschwister, die kamen, nicht aufnahmen und einfach, er war der Chef. Das gibt's nicht. Wer der Höchste sein will, der soll euer Diener sein. Also wenn wir Chef sein wollen, und das habe ich, ich könnte Geschichten erzählen, ja. Es ist gräulich, was da passiert. Grauenhaft. Wie Gottes Wortwerk kaputt gemacht wird, verhöhnt wird. Jeder Leiter, jede Gemeinde sollte einfach die Zielsetzung haben, Herr, sende Arbeiter in dein Werk. Sollte unser dauerndes Gebet sein. Und natürlich, gebrauche mich, ja. Das natürlich auch. Aber noch was anderes, Entschuldigung. Dann kommt auch noch direkte Beteiligung dieses Leiters. Diese Männer baten nicht nur um die Erlaubnis, er sagt, geht. Und dann sagt einer, kommst du nicht mit uns? Das ist auch ganz interessant, weil das waren ganz demütige Jugendliche da. Weil normalerweise der Jugendliche, der Älteste, schön, dass es den gibt, ja, aber besser nicht so nah dran, ja. Das habe ich auch öfters erlebt. Aber ich setze mich in allen Gruppen rein, außer die Frauengruppe. Da ist aber meine Frau drin. Da weiß ich auch Bescheid, was da drin läuft. Aber ich setze mich zu den Jugendlichen rein, ich setze mich zu den Teenies rein, in der Sonntagsschule. Ich mache überhaupt nichts. Alles läuft. Und die nehmen mich mit rein. Die nehmen mich natürlich durch den Kakao und machen Spiele mit mir und super. Aber ich habe Gemeinschaft mit ihnen. Und eben das braucht die Gemeinde. Dieses demütige Miteinander. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Wollen wir Segen haben? Wir brauchen alle. Wir haben die verschiedenen Gruppen. Das war so schön, Stefan. Hat mir richtig gepasst. Passte gerade alles zur Botschaft. Ja. Jugendliche, Ältere, alle zusammen. Wir sind ein Leib. Wir passen zusammen, wir müssen zusammen dienen. Preis den Herrn, wenn das so ist. Jeder in seiner Gemeinde natürlich. Ja. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ein Eisen, das schwimmt. Ja. Und es war, jetzt kommen wir zur Axt, ja. Und eine ganz schöne, hier steht noch Schweizer Holz. Also ganz nobel. Das habe ich von meinem Schwiegersohn. Hier ganz schönes Beil. Das könnte ich fast nach Argentinien mitnehmen. Würde mir auch noch passen. Ein Eisen, das schwimmt. Also erst wollen wir mal sehen, wie die ganze Geschichte anfängt. Ja? Da waren sie am Bäume fällen, und um ihre Behausung da zu vergrößern. Und dann einer von diesen Arbeitern flickt das Eisen weg. Wahrscheinlich war das nicht so gut gesichert, wie hier diese Schweizer das so gut machen. Ja? Bei uns, da haut man vielleicht mal einen Nagel rein oder sowas. Das reicht doch, oder? Aber zwischendurch fliegt mal Eisen weg. Das ist ganz gefährlich. Und er schreit dann auf, oh weh, mein Herr, es ist geliehen gewesen. Jetzt merken wir wieder, wie diese Prophetensöhne arm waren. Wir haben schon gesehen, dass sie Hunger gelitten haben, dass sie irgendwas gesammelt haben und dann fast vergiftet wurden. Und jetzt sehen wir, dass sie wirklich arm waren. Wir hatten auch noch den gesehen, der so viele Schulden gemacht hatte. Und jetzt sehen wir, dass sie sogar ein geliehenes Werkzeug hatten. Ja? Also ein Beil, okay, das kann wahrscheinlich jeder von uns kaufen, kann sich jeder leisten. Aber damals eben nicht. Eisen war sehr teuer. Das konnten nur die wenigsten sich leisten und eben, das war geliehen. Aber jetzt war es ein Problem. Es war geliehen und er hatte kein Geld, ein neues zu kaufen. Was war mit seinem Zeugnis und das Zeugnis der ganzen Gruppe? Woher bringen wir das Beil dann wieder her? Ja, für unser einer, hier, Schweiz, Deutschland, Bagatelle. Aber damals, Katastrophe. Ja? Katastrophe. Also wir sehen das Unglück, aber wir sehen auch die göttliche Hilfe. Elisa, der Mann voll Geistes, erkennt die Not. Was hatten wir vorher gesehen? Er war sensibel. Er sieht die Verzweiflung dieses Mannes und greift ein. Ja, Gott setzt erstaunliche Mittel in Bewegung. Und das sehen wir bei diesen biblischen Geschichten. Das ist so herrlich. Ja? Mit Mantel wurde der Jordan geöffnet, mit Salz wurde Wasser gesund gemacht, mit Mehl wurde dieser giftige Topf zu etwas Essbarem, das Öl wurde vermehrt. Und jetzt ein Stück Holz wird ins Wasser geworfen und es fängt an zu schwimmen. Wenn wir solche Geschichten betrachten, liebe Geschwister, jedes Mal sucht eine Eigenschaft Gottes. Was sehen wir hier? Welche Eigenschaft Gottes sehen wir ganz besonders hervorleuchten? Seine Allmacht. Er ist ja der Schöpfer aller Dinge. Er hat alles gemacht. Ist es für ihn ein Problem, physikalische Gesetze einfach aussetzen zu lassen? Überhaupt kein Thema. Das Holz, gibt ja zwei Wunder in dieser Begebenheit, ja? Zwei Wunder. Das Holz, das schwimmt, das geht runter. Das Eisen, was runtergeht, das schwimmt. Das ist herrlich, ja? Richtig wunderbar. Und da wollen wir jetzt ein bisschen eine Anwendung machen. Wir haben ja gesagt, wurde uns zum Vorbild geschrieben. Es ist richtig bemerkenswert, dass diese Geschichte überhaupt in der Bibel ist. Das haben wir ja am Anfang gesagt. Ja, die Geschichte vom Naaman, der Aussätzige, dieser General, der von Aussatz befreit wurde. Schön, dass das in der Bibel ist. Aber einer, der sein Bein verloren hat. Ja, wieso? Bringt das überhaupt was? Welche Lektionen lernen wir daraus? Und da möchte ich ein paar erwähnen. Erstens mal Lektion von Sensibilität. Wir haben darüber schon gesprochen. Und da sehen wir, dass oft für Menschen, die um uns her sind, eine bestimmte Sache, eine Tragödie ist. Zahnschmerzen. Da sagt einer, du, ich halte meine Zahnschmerzen nicht aus. Ach ja, geh zum Zahnarzt. Ja, wir reagieren doch so, oder? Aber wenn wir die Zahnschmerzen haben, oh, wer hält uns da aus, ne? Merken wir, wir messen oft mit, ja, verschieden, ganz verschieden. Aber eben, da war eben einer, der Sensibilität zutage trägt. Und er merkt, für diesen Mann war das alles. Es war eine Tragödie in seinem Leben. Sein Zeugnis, was ging da jetzt weiter? Was Jesus sagte, alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ebenso. Also wenn wir wollen, dass andere Sensibilität zeigen, wenn wir irgendwo einen Schmerz, Leid, Kummer, Sorge oder das, egal was haben, okay, dann müssen wir genauso handeln. Wir müssen nicht von anderen erwarten, was wir nicht bereit sind zu geben. Das ist Dienst. Das ist auch Dienst. Wir sehen auch eine Lektion von göttlicher Versorgung. Ach, diese Geschichte, die bereitet mir so richtig Freude. Als ich das x-mal durchgelesen hatte, merke ich auf einmal, Mann, Gott kümmert sich um ein Beil, ein Werkzeug, was verloren gegangen ist. Hast du schon mal gebetet, als du den Schlüsselbund nicht gefunden hast? Ich glaube alle, ne? Können wir für sowas beten? Natürlich! Wir haben so einen großen Gott. Er ist allmächtig und unser Gedächtnis, oh, überhaupt meins, eine Katastrophe. Aber wir haben einen großen Gott. Wir können sagen, du Herr, mein Schlüssel ist verloren gegangen. Ich brauche eine Parklücke, da wo ich in Zürich irgendwo parken will. Das ist ja schwierig in Zürich. Ne? Oh, wie oft habe ich das gebetet in Buenos Aires? Es ist eine Katastrophe, da irgendwo einen Parkplatz zu finden. Und ich bete, der Herr schenkt mir eine Parklücke. Gerade vor mir geht einer raus, ich kann rein. Das ist das Schöne von Gott. In diesen alltäglichen, so einfachen Sachen. Er will erbeten sein. Er kümmert sich um dieses Alltägliche von uns. Ganz zu schweigen, was uns dann besonders Sorge macht. Wir können, wir dürfen mit allem, was uns drückt, zum Herrn kommen. Und er wird uns hören. Für Gott gibt es keine kleinen, großen Dinge. Es gibt kein Detail in unserem Leben, das ihm nicht interessiert. Aber was sucht er? Dass wir abhängig von ihm sind. Umso abhängiger wir von ihm sind, umso mehr gibt es Erfüllung des Geistes. Gerade das ist es ja, was es wird. Es ist natürlich auch eine Lektion des Dienens. In dieser Geschichte finden wir ja eben auch gerade, das ist ja unser Hauptthema, eine Lektion des Dienens. Wir wissen nicht, warum die Axt da in den Jordan gefallen ist. Wahrscheinlich war sie nicht richtig fest oder der Typ wollte zeigen, schaut mal, wie gut ich da den Baumstamm fällen kann, und dann fiel sein ganzer Hochmut ins Wasser. Ja? Ich möchte hier eine Parallele zum Dienst ziehen. Jeder Gläubige, das hatten wir ja schon erwähnt, Epheser 1, Vers 13, hat, wenn er sich bekehrt hat, den Heiligen Geist. Im selben Moment hat er schon mindestens eine Geistesgabe bekommen. Die muss man natürlich entdecken. Alle, die wir gläubig sind, haben mindestens eine. Aber wissen wir alle, welche Geistesgabe wir haben? Erster Punkt. Gerade der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 12, dass wir Acht geben sollen. Es gibt welche, die Geistesgabe überhaupt nicht kennen. Tragödie, denn vielleicht bist du gerade der Ellenbogen und dein Leib bekommt nicht das Wasser, was er braucht. Tragödie für den Leib. Ja, es macht schon jemand anders. Ja, okay, das Knie kann auch arbeiten. Aber es funktioniert lang nicht so gut wie die Hand. Es gibt dann andere, die ihre Geistesgabe kennen, aber nicht anwenden. Und da tun wir den Heiligen Geist dämpfen, wie wir schon erwähnt haben. Ja, die Axt, die könnte auch lange unbenutzt bleiben. Und was passiert, wenn eine Axt lange rumliegt und nicht gebraucht wird? Sie rostet. Und dann funktioniert sie auch nicht mehr gut. Da kann sie nicht mehr richtig angewandt werden. Diese hier ist schön neu und noch sehr scharf. Aber wenn ich die jetzt lang gebrauche, dann kann es auch sein, dass sie mit der Zeit stumpf wird. Und wenn ich sie nicht schärfen würde, würde die Arbeit mit so einer Axt schwieriger, länger und gefährlicher. Sie funktioniert nicht mehr richtig. Und so ist es auch bei jeder Gabe, die der Herr uns gegeben hat. Oder irgendetwas, was wir wissen, kennen, gelernt haben. Wenn das nicht immer geschärft wird in der Gegenwart des Herrn, Wort und Gebet vor allem, dann wird er stumpf. Wir können noch die beste Gabe haben, ja? Wo alle Leute denken, wow, der kann das und jenes und oh, wie gerne hätte ich das, was der andere hat. Typisch von uns, ja? Wir schauen immer, was die anderen machen oder nicht machen, anstatt auf uns selber zu schauen. Unser Beil wird stumpf. Und dann ist es gefährlich, mit so einem zusammenzuarbeiten, weil der arbeitet im Fleisch. Da wird es sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Da gehen die Gemeinden auseinander. Dann kracht's. Deswegen, innige Gemeinschaft, Fülle des Geistes. Fülle des Geistes bringt uns zum Dienst. Und damit dieser Dienst effektiv ist, wieder Fülle des Geistes. sehen wir, das ist wie so ein Rad. Das muss sich immer wieder erneuern. Also haben wir das, machen wir das. Die Axt von diesem Mann ging verloren. Das Gute ist, dass wir unsere Geistesgabe nicht verlieren, bis wir beim Herrn sind. Aber dann gibt es ein Problem. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen, was wir mit unserer Axt gemacht haben. Wie wir sie angewandt haben, zu Ehre, wessen wir sie angewandt haben, wenn wir sie überhaupt gemacht haben. Und dementsprechend werden wir belohnt oder eben nicht. 1. Korinther 3. Das ist sehr ernst, ganz ernstes Thema. Die Axt dieses Mannes wurde nachher, nachdem er das aus dem Wasser gefischt hat, sicherlich sehr gut und sorgfältig gebraucht. Und bald hatten sie ihre Wohnung. Und da, wo sie von Gott hörten, geistlich ernährt wurden, leiblich ernährt wurden, Unterkunft und auch Gott anbeteten. Wo sie ein Segen für dieses Volk sein konnten. Eben, Lektion des Dienens. Merken wir, wie wichtig jeder einzelne von uns ist? Das, was Gott uns anvertraut hat, diesen anonymen Jungen mit seinen 5 Broten, 2 Fischen, Mann, der hat, als er Opa war, seinen Enkeln erzählt, wisst ihr, ach Opa, ja, die Geschichte haben wir schon 120 Mal gehört. Ja, aber eben, überleg mal, mehr als 10.000 Menschen wurden ernährt mit 5 Brötchen. Er war bereit, das, was er hatte, zu Füßen des Herrn zu legen. Und Gott hat Herrliches gemacht. Er will dich gebrauchen. Mit dem, was du hast, kannst, was er dir im Geist gegeben hat. Aber wir müssen bereit sein, einfach zu handeln. Es gibt aber auch noch eine Lektion der Seelsorge. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, der ja, sein Beil verloren hat. Es ist in die Tiefe des Wassers gefallen und der Jordan ist ja ziemlich sumpfig, also da etwas zu suchen oder zu finden, praktisch unmöglich. Aber das Schöne ist, dass es da jemand gibt. Es gibt einen Mann Gottes und der kommt mit einem Holz. Ich glaube, die Parallele ist einfach, oder? Mann Gottes, Holz. Er kommt mit dem Kreuz, ja? Kommt entgegen und er sucht das, was verloren ist, das, was nicht mehr angewandt werden konnte. Er holt es raus, er bringt es zum Schwimmen. Und er sagt dann nur noch, nimm's, greif zu. Der Mann Gottes ließ das Eisen schwimmen. Aber was musste dieser Mann machen? Er musste hingehen und es holen und dann gebrauchen. Das, was nur Jesus machen kann, das macht Jesus. Aber das, was ich machen muss, das ist meine Verantwortung. Ich muss das Beil nehmen. Ich muss es anwenden zur Ehre des Herrn. Und dann wächst das Werk des Herrn. Es gibt Frucht. Man bringt sich ein. Wie ist es bei uns? Ja, wie schön ist, dass wir immer wieder zum Wort, zum Herrn und zum Wort zurückkommen können. Und vielleicht sind wir entmutigt, egal welche Umstände. Und da ist Psalm 119,50 so schön. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Hat es sich erquickt? Vielleicht auch ermahnt? Okay, egal welche Umstände es auch sein mögen, ja. Du hast dein Beil verrosten lassen oder hast es ins Wasser fallen lassen. Der Mann Gottes, er sagt, jetzt nimm's. Fang wieder an. Ich will dich gebrauchen im Werk des Herrn. Preis den Herrn, jeden Einzelnen von uns. Und wie schön ist es, wenn es so aussieht. Ach, mir gefallen so Bilder aus der Natur, hab's schon gemerkt, ne? Ist doch herrlich. Ja? Geh hin zur Ameise, du. Hört man nicht gern, ja? Aber so funktioniert Gemeinde. Jeder macht seinen Teil. So wie Nehemia. Da war der Priester, da war Nehemia, der Leiter, ja? Da waren die Frauen, da waren ganze Familien. Jeder machte seinen Teil an der Mauer. Wo ist dein Teil? Wo ist meins? Sind wir bereit, uns da einzubringen? Ein Mann voll Geistes bringt sich ein und nimmt zu. Wie sieht es bei uns aus? Herr, möge schenken. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir auch für diese Lektion von Elisa. Und wir möchten auch diesem Vorbild folgen. Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns, wie wir stehen, wie wir wandeln. Ja, wie wir dienen, ob wir dienen. Du weißt, welche Geistesgabe wir haben, welche Mittel wir haben, welche Kapazitäten, welche Ausbildung und ja, alles, was du uns geschenkt hast, Zeit, Kraft, Leben. Irgendwann müssen wir mal Rechenschaft ablegen und wir wollen als treu erfunden werden, als treuer Haushalter. Über wenigen bist du treu gewesen, über vieles will ich dich setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Möge das der Willkommensgruß sein im Himmel beim Preisrichterstuhl Christi. Hilf uns dazu, Herr, zu deiner Ehre, zum Wachstum deines wunderbaren Werkes. Im Namen Jesu. Amen.